Dasim. Verse 7 in German, the latter part of verse 6 in English. David aber hielt sich fest an dem Herrn, seinem Gott. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, es füllt unsere Herzen mit Freude heute Morgen, diese Lieder zu singen mit ein klarer Verständnis über deinen souveräne Gnade und deinen eigenen Bund, das wir in und durch Jesus Christus haben. Herr, was für einen Segen und Zuflucht haben wir als deine Kinder in deinen ewigen Bund, die du mit uns gemacht hast durch dein Erlösungswerk. O Herr, wir kommen zu dir heute Morgen, nicht aus unserem Verdienst, sondern allein aus den Verdiensten Herrn Jesus Christus, der alles für uns getan hat, dass wir mit Gott versöhnt sein können. O Herr, wir bitten dich, sei uns gnädig und sprich deutlich und klar zu uns. Hilf mir, heute Morgen diesen Botschaft in der Kraft des Geistes zu predigen, weil alles, Herr, ist eitel und vergeblich, wenn deinen Geist uns nicht in diesen Wahrheiten führt. Herr, wir sind abhängig heute Morgen auf deinen Kraft und auf das Kraft des Heiligen Geistes. Bitte helfe uns, führe du uns, segne dein Wort zu unserem Herzen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Amen. Liebe Bruder und Schwester, liebe Freunde, wir haben in unserem Text heute Morgen eine gesegnete Wahrheit von sehr großer Wichtigkeit und Wert. Eine gesegnete Wahrheit, die den Glauben und Hoffnung die schwächsten und verzweifelsten Gläubigen stärken sollte. Geschrieben worden, erklärte Paulus in Römer Kapitel 15 über Gottes Wort, zu unserer Belehrung, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Auf Englisch, written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Die Schriftung Hoffnung fassen. Oh, liebe Bruder und Schwester, wie wichtig ist Gottes Wort für uns als Gottes Kinder. Ich glaube, viele von uns begreifen das immer noch nicht, obwohl wir schon viele Jahre im Glauben sind. Es schafft für uns Hoffnung und Trost und Stärke, Zuversicht, Überzeugung. Es schafft in uns die göttlichen Tugenden, die wir brauchen als Gottes Kinder, nicht nur für Gott zu leben, sondern ein siegreiches Leben als Christen zu führen in einer Welt, wo alles scheint kaputt zu gehen, wo alles lebt oder viele Menschen leben ohne Hoffnungen, ohne Trost. Gottes Wort, lieber Bruder und Schwester, ist äußerst wichtig für unser Leben als Christen. That we might have hope. Hoffnung, das. Ach, wie tröstlich und ermutigend ist Gottes Wort für den wahren Gläubigen. Weil nichts tröstet unseren ängstlichen und verzweifelnden Herzen mehr, als wenn Gottes Wort durch den Heiligen Geist in unserem Herzen durch den Glauben lebendig geprägt wird. Nach das müssen wir uns streben. Nicht eine oberflächliche Erkenntnis oder Bekenntnis über Gottes Wahrheiten, sondern ein tiefer, fleißiger, demütiger Gebet, dass Gott es durch den Glauben, durch den Geist Gottes lebendig in unserem Herzen prägt. Das sollte unser Ziel sein. Gottes Wort einfach zu lesen, es zu zitieren, es in Erinnerung zu behalten, sind Dinge, die jeder Mensch tun kann. Aber nur den wahren Gläubiger hat die Mittel, die Gott ihm gegeben haben, dieser Wort lebendig auf unserem Herzen durch den Geist Gottes und durch den Glauben einzuprägen. Und nach das, liebe Bruder und Schwester, sollen wir fleißig und täglich daran beten, weil das kommt nicht selbstverständlich. Wir müssen uns lernen, an demütig vor Gottes Wort zu kommen und ihm anflehen und bitten, durch seinen Geist es wirklich in unserem Herzen lebendig einzuprägen. Viele Gläubige glauben das nicht. Viele Gläubige glauben, weil ich gläubig bin und ich errettet bin, Gott tut das automatisch, egal was ich tue. Egal was ich sage, Gott schreibt es automatisch auf meinem Herzen, weil ich wiedergeboren bin. Aber lieber Bruder und Schwester, das ist nicht die Wahrheit. Oh Gott, aus seiner Gnade wird uns trotzdem mit seiner Wahrheit segnen. Aber wir werden immer geistig arm bleiben. Streb danach, lieber Bruder und Schwester, dass Gottes Wort lebendig in dir lebt und wohnt. Weil wenn das nicht passiert, es hilft dir nicht in Zeiten der Not, so wie wir hier sehen. David steht hier geschrieben, hielt sich fest an dem Herrn, seinem Gott. In Zeiten von großer Not, David wusste genau, was er tun müsste. Es hat ihm geholfen und deswegen viele Christen haben wenig Hoffnung oder Vertrauen. In Zeiten der Noten war Gottes Wort ist nicht lebendig in ihre Herzen eingeprägt. Und sie fragen sich, warum habe ich so viele Kümmer und Sorge und Probleme? Warum bringt Gott mir keinen Trost? Oh, lieber Bruder und Schwester, arbeite daran, streng dich an, demütig vor Gottes Wort zu kommen. Mit einer Bitte, einer Anflehe an Gott, bitte schreibe es auf meinem Herzen. Teures Wort aus Gottes Munde, das mir lauter Segen trägt. Dich allein, ich betone das, dich allein habe ich zum Grunde meiner Seligkeit gelegt. Dich allein, in dir treffe ich alles an, was zu Gott mich führen kann. Glaubst du das, liebe Bruder und Schwester? Mein Glauben fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein Frohgefühl, gar bald zu stäuben, Christus, der ewige Felsen bleibt. Ist auch verhüllt sein Angesicht, des Heilens Gnade wanket nicht. Wenn auch der Sturmwind um mich bläst, der Fels hält meinen Anker fest. Und dann kommt er zum dritten Vers. Hast du es gesehen, liebe Bruder und Schwester? Hast du es gelesen? Sein Eid, sein Bund, sein teures Blut beschütze mich zur Zeit der Flut. Wenn alles ringsum untergeht, der ewige Fels sicher steht. Oh, liebe Bruder und Schwester, haben wir das heute Morgen erkannt, wenn wir das Lied gesungen haben? Haben unserem Herzen wirklich Gott gelobt und gepriesen für solche wunderbare Wahrheiten? Oh, mögen wir, wenn wir uns zusammen an Sonntagmorgens in Gottes Anwesenheit kommen, mit Gottes Wort reichlich in unserem Herzen durch Gebet. Lass Gottes Wort reichlich in dir wohnen, bevor du in Gottes Haus kommst, dass wenn du die Lieder aufschlägst und du fängst an, Gott zu loben und preisen, dass sie dich, deinem Herzen ergreift mit ewiger Macht. Schenk dir ein Trost und Freude in Gott. Weil nur so können wir Gott loben und preisen, wie er es verdient hat. Hier ist die Stimme eines wahren und echten Glaubens, einer lebendigen und erquickenden Hoffnung, die aus der Wiedergeburt entsteht. Wenn du nicht wiedergeboren bist, du kannst diese Freude an Gottes Wort nicht schaffen. Gottes Wort ist ein leeres Buch, unbedeutend. Aber durch den Wiedergeburt Gottes Wort wird sozusagen in unsere Sinne und Herzen erweckt, zum Leben gebracht. Das ist mein Trost, sagte der Psalmist, sage ich gleich auf ihn. Das ist mein Trost in mein Elend, denn dein Wort erquickt mich. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Mein Seele, sagte auch in Psalm 119, mein Seele klebt an Staub. Belebe mich nach deinem Wort. My soul cleaveth under the dust. Quicken thou me according to thy word.
Der Psalmist wusste, dass Gottes Wort solche Macht hat, ihn zu beleben, ihn zu erquicken. Nicht nur, dass Freude haben könnte. Es ging nicht wirklich als sein eigene persönliche Bedürfnisse, sondern erquicke mich, belebe mich, dass ich für dich leben kann. Dass ich auf den engen Weg gehen könnte. Das war nicht ein selbstsüchtiger Verlangen. Nein. Ich wollte für Gott leben. Und zu Gott leben. Der wahre Gläubige sucht keinen Trost außerhalb Gottes Wort, weil er hat durch die Erfahrung gelernt, dass außerhalb Gottes Wort gibt es keinen wahren Trost. Ein einziger Wort Gottes erklärt das Spurgeon. One single word of God. Versiegelt in unserem Herzen. Sealed in our hearts. Flößt mehr Trost und Erleichterung als 10,000 menschliche Wörter. Gives us more comfort and enlightenment than 10,000 human words. One word of God. Schätzen wir Gottes Wort? So. Mein Christ, sagte Thomas Merton, sage ich gleich auf Englisch. Puritaner. Preise Gott, dass sein Wort nicht nur geschrieben, sondern auch in den Herzen gegraben und wirksam gemacht hat. Kannst du bezeugen, dass es von göttlicher Eingebung ist, weil du seine erquickende, lebendig machenden Kraft erfahren hast? Oh, freie Gnade, sagte er, dass Gott sein Wort ausgesandt hat, um dich zu heilen. Ja, dich! Dass dieselbe Schrift die anderen ein toter Buchstabe, wie ein Geruch zum Leben ist. In English, he said, Christian Thomas Merton, bless God that he has not only written his word, but sealed it upon thy heart and made it effectual. Canst thou say it is of divine inspiration because thou hast felt it to be of lively operation? Good question. Oh, free grace, he cries, that God should send out his word and heal thee. That he should heal thee and not others. That the same scripture which to them is a dead letter should be to thee a savor of life. Oh, liebe Bruder und Schwester. So wichtig ist Gottes Wort. Wie elend und armselig ist jene Seele, die Gottes Wort nicht vertraut. Und ohne der Wiedergeburt kannst du Gottes Wort nicht vertrauen. Oh, du bist armselig, wenn du nicht wiedergeboren bist. Oh, mein Freund, mein Herz ist traurig für dich. Weil du hast keinen Mensch, der dich vertrauen kann. Du hast keinen wahren Trost. Dein Trost ist vergeblich und umsonst. Aber der wahre Gläubige hat eine Quelle von Trost, das unermesslich ist. Nicht nur in Gott, der Name heißt auch in 2. Korinther 1, ein Gott des Trostes, sondern in sein teures Wort. Weil wenn ein Gott der Trostes ist, denn sein Wort, aus seinem Mund fließt nur Trost. Oh, wie steht deine Beziehung zu Gottes Wort heute Morgen? Verflucht, sage ich gleich auf Englisch. Verflucht, ermahnte Jeremia. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Cursed, said Jeremiah the prophet, cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm and whose heart departeth from the Lord. Der Mensch ist nur Fleisch, schwach und sterblich, sündhaft und verdorben und deshalb sehr ungeeignet zu vertrauen. Und jeder, der ihr Vertrauen in ihn setzt, wird verflucht. Das heißt, er wird unglücklich, er wird arm, er wird unsicher, verwirrt. Nicht einen Fluch wie ewiger Fluch, sondern er lebt in sich, er erfährt in sich selber einen Fluch, eine Art und Weise vom Fluch, weil es gibt keinen Mensch, der du vertrauen kannst. Wir sehen das sogar in diesem ganz blöde und unangenehme Geschichte mit Irak. Menschen, die einmal, Länder, die einmal so verbunden waren, streiten sich jetzt und gefährden ihre Gemeinschaft, weil der Mensch kann ein anderer nicht vertrauen und das ist gegenseitig. Der Gläubige hat jemanden, dem er vertrauen kann. Der Gläubige wird durch Gottes Gnade gelehrt, sein ganzes Vertrauen allein in Gottes Wort zu setzen. Ist das nicht wunderbar? Der Gläubige wird gelehrt von Gottes Gnade. Geführt durch Gottes allwissende Vorsehung, der Gläubige wird in verschiedene Umstände gebracht, wo Gott ihn diesen großen Wahrheit liebevoll unterrichten kann. Es ist was sehr Schönes und wunderbar, wenn Gott, wenn ein Gläubiger Gottes Wort liest und betrachtet Gottes Vorsehung in sein eigenes Leben. Wir wissen nicht, wie wir Gott vertrauen sollten. Wir haben keine Ahnung, wie wir Gottes Wort vertrauen sollten und wie wir Gottes Wort einwenden müssen, um diese Hoffnung zu haben oder zu fassen. So Gott führt uns aus seinem Allwissen und aus seinen Vorsehen zu verschiedenen Umständen, manche schwieriger wie andere, um uns zu lernen, wie wir allein auf sein Wort vertrauen sollten. So wie David in unserer Geschichte. Zu wem soll er wenden? Das Volk Israel wird von Saul, König Saul, geführt. Der Philister will gar nichts mit ihm zu haben. Seine Familie ist jetzt weg. Frauen und Kinder. Sogar seine eigenen Kameraden will ihn jetzt steinigen. Zu wem soll David wenden? Alle Geburten und Schwestern, wir können Gott dankbar sein für seine Vorsehung. Und seine Geduld und seine Liebe. Weil er lernt uns selber auf seinem Wort zu vertrauen. Ich weiß, der Welt sagt, ihr seid Fanatik. Möchtest du wirklich dein Vertrauen, dein ganzes Vertrauen in ein Buch setzen? Der Gläubige schreit zurück und erklärt, es ist kein einfaches Buch. Es ist ein lebendiges Buch. Der Herr lernt uns, liebe Bruder und Schwester, diese Lehre, bis wir mit den Psalmisten sagen können, sage ich gleich auf Englisch, nur auf Gott wartet still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. He says that, or he teaches that, until we can come to say with the psalmist, truly my soul waiteth upon God. From him only cometh my salvation. Nur auf Gott wartet still. David, eigentlich, wenn wir in Davids Schuhe wären oder Lager, wir hätten uns bestimmt aufgeregt. Aber wenn du die Geschichte liest, David hält sich so still. Obwohl er wirklich, steht geschrieben, dass er war sehr bedrängt, er hält sich still. Er hielt sich an sein Fest, an seinen Gott. Man sieht, er hat eine gewisse Ruhe noch in ihm. Weil er durch Erfahrung gelernt hat, auf Gott still zu warten und auf sein Wort zu vertrauen. Er erkannte Gott auf eine persönliche Art und Weise. Und hier in unserem Text sehen wir, wie wir diese große Tugend üben müssen, wenn Gott uns in eine Umstände bringt, um das zu lernen. Und deswegen ist unsere Geschichte für uns heute Morgen sehr wichtig. Ich habe mir echte Zeit genommen, um über Gottes Wort den Grundwert zu legen, dass du begreifen könntest, es ist mehr als nur eine Geschichte. Es ist uns geschrieben zu belehren. Und so sollen wir es auch betrachten. Weil wir werden die nächsten paar Sonntags uns in diesem Kapitel beschäftigen. Es gibt so viele Wahrheiten in diesem Text, liebe Bruder und Schwester, in dieser Geschichte. Es ist erstaunlich. Und ich kann es nur hoffen und beten, dass der Herr meine schwache Bemühung segnen würde und dass es eure Herzen segnen würde. so wie es meine gesegnet haben. David war sehr betrinkt, steht geschrieben in Vers 6. David fand sich in eine sehr schwierige und schmerzhafte Situation. Höchstwahrscheinlich die schlimmste Situation, die er bis jetzt je erfahren hatte. Und David, wie alle wahren Gläubige, musste auch viel erleiden. Goliath, der Löwe und der Bär, sogar König Saul selbst, war mit seiner gegenwärtigen Situation nicht zu vergleichen. Der Gläubige muss viele verschiedene Gefahren gegenüberstehen, liebe Bruder und Schwester, und wir wissen es alle als wahre Gläubige. Manche sind gefährlicher als andere, aber keine, und ich betone das, keine sind so schmerzhaft als jene, die wir selbst verursacht haben. The believer is or must face many trials and tribulations and afflictions of different sorts and kinds, but none of our trials are so painful as those, or afflictions so painful as those which we've caused ourselves. Dies sind unschlimmste. Goliath ist hier nicht zu vergleichen. Aber obwohl viele seinen eigenen Schuld waren in unserem Text, würde Gott ihn nicht verlassen noch versäumen, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass er sie siegreich bestehen könne, sagte Paulus in 1. Korinther 10. Oh, ein Ausgang geschaffen, sodass er sie siegreich bestehen könne. Das ist der Sinn des Textes, sogar in Englisch. That they can carry it, they can bear it victoriously. A way of escape, to bear it victoriously. Der Herr will, dass jeder Gläubige ein siegreicher Leben führt, aber ohne seine souveräne Macht. Es ist unmöglich, das zu tun, und der Herr weiß das. Und sogar wenn wir selber schuld sind, so wie David hier in diesem Text, Gott wird uns nicht versäumen und verlassen, sondern er wird uns einen Ausgang geben, damit wir dadurch siegreich bestehen können. Das ist Gottes souveräne Macht. Dieser göttliche Ausgang wird in Vers 7 gefunden. David aber hielt sich fest an dem Herrn, seinem Gott. Steht auch in der Luther-Übersetzung. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In English, but David encouraged himself in the Lord. Here's the exit. Open for David. Weißt du, lieber Gläubiger, dass es gibt unter jeder Versuchung einen Ausgang? Geschaffen von Gott, damit wir es siegreich bestehen können. Was meinst du denn? Ich meine, es gibt tatsächlich Christen, die glauben, es gibt bestimmte Versuchungen, wo Gott uns einfach allein lässt, als Gläubige. Er hilft uns nichts. Er zeigt uns nicht einen Weg aus. Er lässt uns einfach allein. Und das ist unbiblisch. Sogar wenn es unsere eigene Schuld sind. Nur David zum Beispiel. David dachte, er könnte seine Sünde begraben, verwerten von Gott und für alle Menschen. Aber Gott wusste genau, was er getan hat. Hat Gott ihm allein gelassen? Nein, Gott sandte einen Prophet und sagte, du bist derjenige. Warum? Weil David war Gottes Auserwählte. Und Gott lässt niemanden im Stich, das ihm gehört. Jede Umstände, egal, wenn es auch unsere eigene Schuld sind, in jeder Umstände Gottes souveräne Gnade kann es wirklich so wenden, dass es Gott ehrt und den Gläubiger eine Art und Weise vom Sieg erschafft. Es gibt sogar Gläubige, die das nicht glauben, dass sie sagen, Gott segne keine Sünde. Ich habe nicht gesagt, dass Gott segne Sünde. Hat David für seine Sünde, ist er bestraft worden? Selbstverständlich, der hat ein Kind verloren und so weiter. Schwer hat sein Haus niemals verlassen, selbstverständlich. Aber die Beziehung zwischen David und Gott war nicht zerstört. Oder glaubst du, Gott hat David weniger geliebt, bevor seine Sünde tat? Oh, lieber Bruder, Schwester, unser Verständnis, unser Wissen über Gott ist so oberflächlich. Wir tun das, was Martin Luther sagte, ein großer Fehler ist. Wir machen Gott zu menschlich. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hörst du den Geist Gottes? Wie es betont, seinem Gott. Sein Eid, sein Bund, sein teures Blut. He's resting in a covenantal relationship with God. What a blessing. Er ruht in einer Bundesverheißung oder Verhältnis mit Gott. Ein Bundesverhältnis. Ja, ich habe Fehler, ich habe Probleme, aber ich habe ein ewiger Bund mit Gott. Was ist das, nach dem jeder Gläubiger streben sollte? Eine größere Bewusstsein von diesem ewigen Bundes, die wir mit Gott haben durch Jesus Christus, das niemals versäumt oder verloren gehen kann, gebrochen werden kann. Es sind höchst bemerkenswürdige, erstaunliche Wörter, was David hier sagt. Wenn wir die Umstände verstehen, die zu dieser Ermutigung in dem Herrn oder Stärke in dem Herrn führte, in seine Bemühung vom König Saul zu entkommen, suchte er Zuflucht unter den Feinden Gottes Volkes, die Philister. Die Philister. Er wohnte unter die Feinde Gottes Volkes. Er war sogar bereit, in Kapitel 29, er war sogar bereit, auf der Seite von seinen Feinden gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Er sagte den Philister, wenn sie bereit war, gegen König Saulus und Israel zu kämpfen, David wollte in den Krieg mitziehen. Ich streite euch, kämpfe mit euch. Deine Feinde sind meine Feinde. Aber das war eine gewisse zu weit. Und Gott schonte. Gott schonte David. Gottes souveräne Macht bewahrte ihn, von so einer großen Sünde zu tun. David war bereit, eine große Sünde zu tun. Und Gottes Souveränität bewahrte ihn. Oh, liebe Bruder und Schwester, ich möchte mehr heute Morgen, bevor wir zu Ende kommen, über diesen Teil des Versuchens predigen und hoffe, dass du es nicht missversteht oder missbraucht. Aber ist es dir klar, dass Gott uns manchmal aus souveräner Gnade allein uns bewahrt, größere Sünde zu tun? David war in sehr schwierigen Umständen. Seine Stadt wurde von seinen größten Feinden verbrannt. Die Amalekiter, die hätte eigentlich Saul alle töten müssen. Ein Bild, dass wenn du deine alte Sünde nicht tötest, es wird wiederkommen, um dich wieder zu quälen. Es kommt wieder. Sie haben die Stadt verbrannt und die Frauen und Kinder wurden gefangen genommen und jetzt seine eigenen treueren Kameraden wollten ihn steinigen und David war sehr betrinkt. Es gibt so viele Wahrheiten über diese Versuchungen des Gläubigen, die wir aus diesem erstaunlichen Ereignis lernen können. Und deswegen werden wir die nächsten paar Sonntage nehmen, um diesen Kapitel einfach auseinanderzusetzen und zu lernen, was wir lernen müssen. Hier ist David unter großer Bedrängnis und viele sind er selber schuld daran. Aber für den Anfang heute Morgen und für unsere demütige Meditation bis nächste Woche. Gottes souveräne Macht und wie er uns als Christen vom größeren Sünde treu bewahrt. In anderen Worten, wie Gottes souveräne Macht uns als Gläubige oftmals von großer Sünde bewahrt. David dachte, dass es nur gerecht wäre, dass er mit dem Fremde oder dem Feinde in den Krieg gegen Israel ziehen sollte. Er sagte, es ist nur gerecht. Du hast mir ein Land gegeben, du warst mir treu, du warst ein Freund zu mir. David war ein sehr höflicher Mensch. Und er dachte, es wäre nur gerecht, obwohl es mein eigener Volk ist, mit dir im Krieg zu ziehen, weil wir Freundschaft geschlossen haben. Aber Gott würde sein Kind von seiner größeren Sünde bewahren. Und die Philister sagte, der geht nicht mit. War es die Philister, die diese Entscheidung getroffen haben? Auf keinen Fall. Es war ein höherer Wesen. und liebe Bruder und Schwester, ich nehme große Zuversicht in Gottes souveräne Macht, mich zu bewahren. Oh, ich empfange große Trost. Oh, verstehe mich nicht falsch, ich missbrauche diese Wahrheit nicht. Sag nicht, okay Gott, wenn das gut ist oder wenn das wahr ist, Gott wird uns immer von aller Sünde bewahren. Nein, ich sage manchmal und öfters, wie wir gedacht haben oder denken haben, gedacht haben, meine ich, Gott hat uns oftmals von größerer Sünde bewahrt aus seiner reinen Gnade und mehr nicht. Oder glaubst du wirklich, dass oftmals in deinem Leben irgendjemand dich nicht verhindert hat, eine größere Sündetat zu tun? David ist unter die Philister, sollte aber Israel führen, herrschen als König. Aber Saul sitzt auf dem Thron. Wir sehen in diesem Text Gottes souveräne Macht über alles: über den Philister, über Saul, über David, sogar die Amalekiter. Steht geschrieben deutlich, sie haben keinen Mensch umgebracht. Das war ungewöhnlich für die Amalekiter. Gott lässt sich sogar ihre Frauen und Kinder mit umbringen. Er bewahrt sie. Wenn David die Amalekiter später findet, was tut er? Er bringt alle um. Frauen und Kinder, Männer, alle. Gott wollte David etwas zeigen. Die Souveränität. Gott setzt sich jetzt ein und führt David zu dem Thron, wo er gehört. Und liebe Bruder und Schwester, Gottes Souveränität arbeitet in jedem Gläubigen genauso. Glaubst du, wir werden unser Ziel verpassen? Glaubst du, dass irgendjemand, ein Philister, ein Ungläubiger, ein ungehorsamer Christ, kann Gottes Zweck und Ziel verhindern? Beeinflussen? Kein Weg. Keine Weg. Geht nicht. Wenn Gott was bestimmt hat, wird es auch in Erfüllung gehen. Gott erklärte zum Beispiel zum König Abimelech, weißt du noch? Wegen Sarah, Abrahams Frau. Abraham sagte, du bist so schön, schaffst du. Mach mir Sorgen, mein Weg. Gell, diesen Fremden, diesen Heiden, die nehmen alle Frauen zum Weib. Sag dem König, dass du meine Schwester bist. Das war nur kein Notlügen. Das war teilweise die Wahrheit. Beim Familienstand hier. Nur teilweise. Und das ist geschehen. Abimelech nahm Sarah. Aber weißt du, was Gott zum Abimelech gesagt hat? Wenn Abimelech herausgefunden haben, dass Sarah Abrahams Frau war, er schimpfte mit Abraham, aber Gott sagte zum Abimelech, darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigst. Therefore I kept you from sinning against me. This is a heathen king. Sein heidnischer König. Nicht einer von Gottes Volk. Glaubst du, dass Gott wird einen heidnischen König behüten, Sünde zu tun und seine eigenen Kinder nicht? Oh, lieber Bruder und Schwester, denk mal nach. Er behütete einen heidnischen König. Und er wird auch oftmals seine eigenen Kinder behüten, wenn es ein sehr großer Schaden zufügt. Jetzt nur Gott ist derjenige, der sagen kann, wie weit wir gehen, sollte, können oder dürfen, in unserer Sünde. Aber lieber Bruder und Schwester, es wird nie so weit, dass es uns zerstört. Oder Gott eine sehr große, oder Gott sehr groß entehrt. Ich bin nun ausgewählt. David, ich sage mir mal, David hat Gott entehrt. Ja, das hat er getan. Wir haben das auch oftmals getan. Aber lieber Bruder und Schwester, es gibt Trost für uns in Gottes souveräne Macht, die uns bewahrt, größere Sünde zu tun. Leben. Jakobs Onkel erklärte, dass Gott ihn nicht zugelassen hat, Jakob zu verletzen. Leben wollte Jakob erwürgen. Leben sagt, Gott hat mir das nicht zugelassen. Er kam zu mir in einen Traum und hat gesagt, fass ihm überhaupt nichts an. Wenn Gott wirklich verlorene, sündige Menschen behüten und bewahren, Sündetaten zu tun, liebe Bruder und Schwester, wird er das nicht viel mehr an seinen eigenen Kindern tun? ist auch Gottes souveräne Einfluss, der David hinderte, Abigails Ehemann zu töten. Weißt du noch? Er gab seinen Männern kein Essen und aber David hat gesagt, gut, ich werde den Kerl umbringen. Und er ritt in Richtung Abigails Haus und der dann wollte ihn umbringen. Und Abigail hat ihn verhindert, aber in seiner Würde, Abigail sagte, es ist schön, dass Gott dich verhindert haben, einen Mord zu begehen. Weil es nicht wird. Und David sagt, es ist schön. Oh, liebe Bruder und Schwester, das sollte nicht missbraucht werden. Dass wir sagen, gut, Gott bewahrt uns von aller Sünde, auf keinen Fall, weil wir werden sehen, die folgende Woche, der Grund, warum David bewahrt war, weil David ständig danach gebetet haben. Wir werden das sehen. David sagte in Psalm, verschone mich oder behüte mich von geheimer Sünde. Erforsche du mein Herz. Das war sein ständiger Anflehen. Er war in ständiger Beziehung mit Gott durch Gebet und er kennt sein eigenes Herzen. Und weil er diese Tugend täglich geübt haben, Gott hat ihn bewahrt. Wir müssen jetzt selbstverständlich, dass Gott das tut, wenn es nicht unser Verlangen ist, auf dem geraden Weg zu bleiben. Jesus Souveränität und Verantwortung, menschliche Verantwortung, die gehören zusammen wie ein paar Handschuhe. Ich wollte euch nur heute Morgen zeigen aus unserem Text, dass Gottes souveräne Macht hat einen großen Einfluss oftmals auf uns, liebe Bruder und Schwester, und das soll uns wirklich große Dankbarkeit im Herzen schaffen. Überleg dir doch, wie oft du gesündigt hast in der Vergangenheit. Und wenn es nicht für Gottes Gnade wäre, was du noch weiteres getan hättest. Wenn Gott dich nicht verschont hat. Oh, wenn Gott dich nicht bewahrt hat. When God did not hold you back from sinning. Eine Frage, Bibelstudenten von Bibelschule. Die allgemeine Arbeit des Heiligen Geistes. The common work of grace. Was haben wir gelernt? Aus der Bibel lernt, dass die allgemeine Arbeit des Heiligen Geistes, weil er arbeitet, oder schafft allgemein in jedem Menschen, dass der Geist Gottes hält die Sündhaftigkeit des Menschen zurück, dass es nicht wirklich zu viel wird auf die Gemeinde Gottes. Das ist ein größerer Blick über seine bewahrende Kraft. Aber lieber Bruder und Schwester, Gott tut es auch in seine eigenen Kinder, wenn er sieht, dass wir beginnen, ein größeres Sünde zu begehen. Manchmal Gott hält uns zurück. Aus Liebe und sagt, das kann ich nicht erlauben. David kam höchstwahrscheinlich mit gemischten Gefühlen nach Zitlang zurück. Er kam zurück, um eine verbrannte Stadt zu finden, und alle die Frauen und Kinder werden weggeschleppt. Es stieg immer mehr. Oh, manche könnten sagen, ja, das war Gottes Strafe an David, weil er wollte im Krieg ziehen. Das glaube ich. Du siehst, Gott tut überhaupt nichts ohne einen bestimmten Grund und Zweck. Überhaupt nichts. Er hat einen Grund und Zweck in alles, was wir tun. Manchmal, wir tun Dinge, es hat keinen Grund, keinen Zweck. Wir tun es nur, weil wir so fühlen. Wir fühlen es so und so, also wir tun es. Gott hat immer in alles, was er tut, einen bestimmten Zweck. Er hat einen bestimmten Zweck in diesem Ereignis in Zitlag. Nicht nur für David, sondern auch für uns. Ein kostbarer Zweck. Wenn Gott irgendwann Grund hätte, David zu verlassen, dann wäre es jetzt. Aber er tat es nicht. Und weißt du warum? Wegen dem Bund, das er mit Jesus Christus gemacht hat, seit Anfang der Welt. Weißt du, warum Gott uns nicht verlassen kann, liebe Bruder und Schwester? Ist nicht, weil wir es verdient haben, weil wir haben nichts verdient. Nicht, weil wir treu waren. Gott kann uns nicht verlassen, weil er ihm selbst versprochen haben, das nie zu tun. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat einen Bund mit seinem Sohn gemacht. Und wir haben einen Bund mit seinem Sohn gemacht. Gnadebund, Erlösungsbund. Und aus diesem Bund, Gott hat sich selbst verpflichtet, uns niemals zu verlassen. Er kann uns nicht verlassen, weil sonst verleugnet er ihm selbst. Missbraucht das Wahrheit nicht, sondern finde Trost und Stärke dadurch. Mein Gott hat mich nie verlassen. Und es hat nichts mit meinem Verdienst zu tun, allein seine souveräne Gnade. Bring es zum Schluss. Hosea, sage ich gleich auf Englisch. Pass auf, darum sehe, sagt Gott, ich will ihren Weg mit Dornen versäumen und mit einer Mauer versperren, dass sie ihren Pfad nicht mehr finden sollen. Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns and make a wall that she shall not find her pass. That's what God does often to keep us from greater sins. Das ist genau, was Gott oftmals tut, um uns zu bewahren von größerer Sünde. Er stellt einen Dornenbusch, eine Mauer auf unseren Weg. Aber manchmal ist es sehr schwierig, so wie David hier. Aber Gott sei Dank, dass er das tut. Sind wir froh, liebe Bruder und Schwester, dass Gott uns manchmal züchtigt? Können wir mit dem kleinen Prophet sagen, küsst den Hand, der den Rüder in der Hand hält? Er tut es aus Liebe, Hebräer Kapitel 12, können wir auch mit wahrhaftigem Herzen sagen, Gott, ich bin so froh, dass du oftmals einen Dornenbusch, eine Mauer vor mir liegt, sonst werde ich wirklich in die Irre gehen. Aber du hast mich bewahrt. Oh, liebe Bruder und Schwester, wenn wir diese Wahrheit begreifen, wir werden mehr danach beten. Herr, bewahre du mich. Lass mir nicht auf den falschen Weg gehen. Herr, wenn ich anfange, in die Irre zu gehen, oh Herr, tu was. Wende deine gnädige deine Kraft und hilf mir. Oh, liebe Bruder und Schwester, das ist genau, was der Psalm sagt. Hilf mir, in deinem Fußstapfchen zu gehen. Help me to walk in your steps, in the steps of your law. Und er wusste, ohne Gott kann er das nicht tun. Oh, liebe Bruder und Schwester, großen Trost hier. Diese wunderbare gesegnete Wahrheit, liebe Bruder und Schwester, sollte nicht missbraucht werden. Weil es ist nur, wenn wir eine wahre und ungeheuchelte Verlangen Gottes Wort treu zu folgen und die Sünde zu vermeiden und abzulehnen, dass solche Verheißungen uns gegeben werden. Und wir werden das dann nächste Woche sehen. Was hat David getan? David tat das, was er tun sollte, um wirklich diesen Segen zu erfangen. Empfangen. Aber ich wollte, dass euch heute Morgen sieht, nicht nur wie kostbar und wichtig Gottes Wort ist, das ist mehr als nur eine Geschichte, eine Belehrung für uns. Aber dann euch zu zeigen, wir sehen hier die Souveränität Gottes, wie es David bewahrt hat. Und es bewahrt jeder Gläubige. Liebe Bruder und Schwester, es gibt keinen Waffen gegen dich, der dich siegen kann. There is no weapon formed against thee that shall prosper. Wir haben einen mächtigen Gott. Und nichts kann seine Schwäche noch Pläne zerstören noch verhindern. Sogar unsere eigene Sünde. Oh, ein gnädiger Gott. Ich kann nur hoffen und beten, dass wir diese Lehre nicht missbrauchen. Weil sonst werden wir den Segen nicht empfangen. Nein, Gott bewahrt uns. Aber das hängt zusammen mit unserem Verlangen, auf dem Weg zu bleiben. Und Gott gibt uns sogar diese Verlangen. Oh, die gehören zusammen. Die Souveränität Gottes. Die Verantwortung des Gläubigen. David hält sich fest an seinem Gott. Rufe nach dem Priester. Hol mir den Ephod. Lass mich Gottes Gesicht suchen. Er tat alle richtigen Dinge. Aber ich wollte heute Morgen mit Gott anfangen und nicht mit David. Hinter diese ganzen Ereignisse arbeitet eine souveräne Hand, um Gottes Wille zu erfüllen. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Oh Herr, ich danke dir, Herr, für was du uns alles gegeben hast. Führe du uns Tag aus Tag ein. Lass uns in deinem Wahrheit wandeln. Oh, das sollte unser Gebet sein. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für diesen wunderbaren Ereignis, Herr. So traurig, wie es sein mag, Herr. Wir lernen so viele wunderbare Segen aus diesem Ereignis. Wir bitten dich, schreib es auf unserem Herzen. Hilf uns zu verstehen aufs Neue, wie wichtig dein Wort ist. Lass uns, Herr, uns einfach in dein Wort wieder verlieben, Herr. Gib uns eine Eifer, Herr, es zu lesen, zu folgen. Und Herr, wir bitten dich, hilf uns zu verstehen und zu vertrauen in deinen souveräne Macht, dass du uns oftmals bewahrt von größerer Sünde. Und wir möchten dir heute Morgen noch danken und sagen, Herr, wie oft hast du uns bewahrt, in die Vergangenheit größere Sündetaten zu begehen. Oh, du hast uns wirklich bewahrt. Wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen, weil es hätte schlimmer sein können. Du bist ein gnädiger Gott. Führe du uns, segne du uns, Herr, in deinem Wahrheit. In Jesus' Namen beten wir. Amen.